Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Friedrich Glasl möchte Brot statt Steine in die Welt bringen. Weg vom Bild heißt das nach Hans-Jürgen Bartsch. Er möchte den Graben zwischen Arm und Reich auffüllen und das Steinewerfen gegen Ungläubige aus der Welt schaffen. Tja, wer möchte das nicht, werdet ihr jetzt fragen. Aber Friedrich Glasl, der hat nachgewiesenermaßen schon an vielen Stellen der Welt dazu beigetragen.
Du wirst politisch nicht gesehen. Du bist weniger als ein Niemand. Wo bin ich gelandet? Ich träume von einer anderen Welt, von einer anderen Gesellschaft. Anerkennen der geistigen und seelischen Autonomie eines jeden Menschen. Wenn ich sage, ich will Eigenverantwortung, ich will Selbststeuerung, das heißt Verantwortungsfähigkeit, dann kann ich sie doch nicht fremd steuern am Weg dahin. Ich will meine Philosophie, meine Überzeugung, meine Werte leben und nicht Gebote, Verbote kriegen. Die Nova Insula Utopia, wie kommen neue Ideen in die Welt?
Glasl hat auf den 8 Tagen der Utopie im April 2017 gesprochen. Kein Wunder, dass der Veranstalter ihn eingeladen hat. Professor Glasl ist einer der renommiertesten Konfliktforscher und Mediatoren Europas. In seinem Vortrag schildert er uns jetzt, wie er von Nordirland bis Sri Lanka zum Beispiel in Bürgerkriegsregionen analysiert und beraten hat. Und vor allem, was Menschen, die unzufrieden sind, brauchen, um sich und die Welt glücklicher zu machen. Sein Thema: Frieden, Sehnsucht, Utopie, Vision.
Ich möchte beginnen, Sie etwas teilhaben zu lassen an bestimmten Erlebnissen, die ich hatte, berufsbedingt. Und zwar in bestimmten Ländern, in denen wirklich nicht Frieden herrscht oder besteht. Ich bin auch eingeladen gewesen, mitzuwirken am Friedensprozess Sri Lanka. Sie wissen, diese Insel, die da erst britische Kolonie war und dann 48 Republik und dann sehr zerrissen ist durch den Bürgerkrieg, sehr gewaltsam auch, zwischen einerseits der singalesischen Mehrheit und der tamilischen Minderheit. Und das Interessante ist, als ich zum Flughafen Colombo gebracht wurde, nachdem ich dort wieder gearbeitet hatte, sagte der Taxichauffeur zu mir: Wenn Sie wieder in Europa sind, bitte sagen Sie nicht, was sich da gerade wieder im Parlament abgespielt hat. Es gab richtige Gewaltszenen im Parlament und paradoxerweise ausgelöst von der Partei der buddhistischen Mönche. Also die Gruppe, die man normalerweise so als im Begriff von Friedfertigkeit sieht, die provozieren immer wieder zu gewalthaften Auseinandersetzungen. Im Parlament auch und außerhalb auch. Ich sagte, ich schäme mich. Können Sie mir das versprechen? Ich habe es nicht versprochen. Darum breche ich auch jetzt nicht das Versprechen. Ich führe das deswegen an jetzt, weil in diesem Land ich, egal mit wem ich gesprochen habe, mit den Singalesen, mit den Tamilen und dann mit den Muslimen, wobei die Muslime, muss ich Ihnen auch sagen, ständig in dem Land an die zerstrittenen zwei Gruppierungen Appelle abgegeben haben, tolerant zu sein und nicht dogmatisch und eben wirklich den anderen Zugang zu Esoterik, zur Spiritualität, zur Religiosität doch zu akzeptieren. Das waren die Muslime, die diesen Appell gemacht haben. Und die Buddhisten haben gekämpft, also mit Gewalt. Ich führe das deswegen jetzt an, weil dieser Krieg zwischen den Tamilen, den Hinduistischen, die da mehr im Norden konzentriert sind, aber auch die ärmeren Leute in der Teeplantage und so weiter, sind meistens tamilisch, so Teepflückerinnen und so weiter, da kennen die im Gebirge. Also spielt auch diese Armutsthematik eine Rolle, aber das Grundthema dort ist wirklich kulturelle Intoleranz und das enorme Begehren, die enorme Sehnsucht nach kultureller Autonomie. Denn es war ja so, dass, und das ist ein merkwürdiges Muster, dass man bei all den Ländern sehen konnte, oder ich weiß nicht, ob es bei allen ist, aber ich habe mit vielen zu tun gehabt, die europäische Kolonialherren Mächte hatten, ob das in Afrika war oder in Asien und so weiter, und wo meistens das System Indirect Rule geherrscht hat, nämlich, dass die Kolonialmacht, entweder die Niederlande, die Molukka zum Beispiel, Indonesien, oder die Belgier, die Tutsis, oder eben die Engländer, die Tamilen, Minderheit, beteiligt haben an den Privilegien der Macht. Und als dann sich die Kolonialmacht zurückgezogen hatte, kam die Gegenbewegung der Singalesen, nämlich Singali only. Also jetzt ist kein Raum für die andere Kultur, denn die haben ja kollaboriert mit der Kolonialmacht. Und die werden jetzt bestraft. Und das äußert sich in der Bekämpfung der anderen Kultur, der anderen Religion, der anderen Schrift, der anderen Sprache, anderen Gepflogenheiten und so weiter. Aber, ich sage gleich dazu, ich habe in kleinen Städten oder in Dörfern nie erlebt dort, dass die verschiedenen Gruppierungen, hier die vier Hauptgruppierungen, miteinander Schwierigkeiten hatten, aufgrund religiös unterschiedlicher Auffassungen. Ich sage es jetzt ein bisschen respektlos, wenn es Schwierigkeiten gab, dann nur insofern, als die folkloristischen Auswirkungen religiöser Rituale mal für den einen oder anderen störend waren. Also wenn der Muezzin vor Sonnenaufgang seine Gebete singt, dann hat das die Katholiken gestört, die noch ausschlafen wollten. Ja? Oder wenn ein buddhistisches Begräbnis, dann mit Trommel und so weiter, dann hat das wieder die anderen gestört. Und das Glockengeläute der christlichen, meistens katholischen Kirchen, noch aus der portugiesischen Kolonialzeit, wenn die da zu hören waren, dann hat das wieder die anderen gestört. Aber eigentlich, es ging nie um irgendwelche religiös-dogmatische Positionen. Aber kulturelle Autonomie sehr wohl, nicht religiös. Und eine tiefe Sehnsucht bei allen, doch so leben zu können, wie es meinen Werten, Gepflogenheiten, Sprache und so weiter entspricht. Ich habe ab den späten 60er Jahren dann auch die Einladung bekommen, Gelegenheit bekommen, Südafrika, Land der Apartheid, der organisierten Ungleichheit, also der Diskrimination pur. Die Einladung bekommen von multinationalen Unternehmen. Es war die Zeit auch der Sanktionen und Boykott und so weiter. Und die multinationalen Firmen waren sehr moralisch unter Druck. Meistens, Beispiel Siemens in München, Aktionärversammlung, Kleinanleger, die Gewissensfragen stellten, Moment, und machen wir auch mit dieser Rassendiskrimination? Oder Eindhoven, Philips und so weiter, genau dieselben von der kleinen Gruppe, der Kleinanleger, moralische Fragen, Fragen nach moralischer Sauberkeit, Anstand und so weiter. Und erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte, wie ich da hingekommen bin, aber der Auftrag war, innerhalb des bestehenden Systems so zu arbeiten, dass von innen heraus da etwas in Bewegung kommt oder auch geändert werden kann, obwohl kaum jemand utopistisch gemeint hat, es könnte zur Wende kommen. Kaum jemand. Wenn, dann nur sehr blutig. Ich habe jetzt bewusst utopistisch gesagt. Ja? Es war unvorstellbar. Und jetzt, wenn man sich das vorstellt, dass nur die sogenannten Europeans, also die 8,9% weiße Bevölkerung, nur die hatten politische Rechte. Aktives, passives Wahlrecht. Ja? Alle anderen nicht. Und nur in dieser Konstruktion der Homelands für die Schwarzen, wo sie dann im begrenzten Rahmen schalten und walten durften, aber immer nur so weit es den Europeans, den Weißen, recht war. Auch dann die Jahre nach der Wende bin ich immer wieder auch dort tätig gewesen. Was ich dort erlebt habe, ist eben das, was mit dem Thema der Sehnsüchte, Vision und Utopie auch zu tun hatte, eben diese organisierte Ungleichheit, eben diese Diskrimination. Und natürlich das enorme Gefälle armreich, was heute noch nicht überwunden ist, trotz des Empowerments und so weiter und der Wende. Und diese Sehnsucht, doch wirklich in der menschlichen Würde wahrgenommen, gesehen zu werden und dass das seinen Ausdruck findet in den politischen Rechten. Gerade etwas, was ich in meiner Arbeit mit den Zulus gelernt habe oder den Xhosas, das ist der Gruß der Zulus früher im Busch war, wenn ein Zulu einen anderen aus dem anderen Stamm getroffen hat, I see you. Und der Gegengruß war, I am seen. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, wo das Sehen, gesehen werden, diese zentrale Bedeutung hat. Du wirst politisch nicht gesehen, bist weniger als ein Niemand. Ja? Wie das tiefe Wunden schlägt. Also diese Sehnsüchte. Und ich war nicht gerade dort, als die erste Wahl war, Aber mein Kollege, mit dem ich dort viel kooperiert habe, der hat erzählt, dass die Schwarzen, die zum ersten Mal wählen durften, vorm Wahllokal, um es nur nicht zu verpassen, 2-3 Tage, Nächte vorher schon dort waren. Und dann hat er bei so einer Warteschlange gefragt, ja, 2-3 Tage da sitzen und warten? Und da hat er eine Antwort von einem weisen alten Mann bekommen. Wissen Sie, wir haben ein Leben lang gewartet. Jetzt kann ich 2 Tage auch noch warten. Also das, gegen Diskrimination, Würde, Gleichberechtigung, Gleichheit. Ich gehe noch auf ein Land. Als ich noch in Holland lebte, ich habe 19 Jahre in den Niederlanden gelebt und von dort aus gearbeitet, eben auch Südafrika und so, aber auch die Insel Irland liegt ja eigentlich mehr oder weniger vor der Tür. Und ich war da involviert mit einer kleinen Gruppe, so ein loses Netzwerk, um irgendwelche Versuche zu unternehmen, diesen Krieg Katholiken-Protestanten zu beenden. Eine ganz kleine Mehrheit protestantisch, verschiedenster Konfessionen, also nicht nur anglikanisch, also auch Mennoniten und Baptisten und dies und das. Also es ist nicht so homogen, wie es immer vorgestellt wird. Dann die Katholiken und dann 12 verschiedene andere Konfessionen, christliche, nicht-christliche. Hier in dem Land religiöse Intoleranz, jetzt oben diese kulturelle, weniger das religiöse bei Sri Lanka, jetzt religiöse Intoleranz, gegenseitige übelste Verketzerungen. Die Katholiken haben über die verschiedensten protestantischen Richtungen, nur über Ketzer, die eigentlich auf dem Scheiterhaufen müssten, auch im 20. Jahrhundert. Und die anderen haben die Katholiken als Antichrist und so weiter diffamiert. Und so ging das. Und was auch eine große Rolle spielte, das kam durch die gewaltsamen Ereignisse eben über viele Jahre, über Jahrhunderte, in diesem Krieg da in Nordirland, nämlich, dass dadurch mehr und mehr die Katholiken enteignet wurden, keinen Zugang zu Universitäten hatten, darum all die prominenten nordirischen Schriftstellerinnen, Schriftsteller und so weiter oder sonstige Wissenschaftler haben alle in Paris oder sonst wo studiert, weil sie dort nicht konnten. Und Vorbilder für die Apartheidsgesetze in Südafrika waren die irischen Gesetze. Habe ich lange nicht gewusst. Und wie ich sagte, die Trennung nach Hautfarben und dergleichen, hier nach Religion. Die Viertel, später mit Mauer und Stacheldraht zwischen Protestanten und Katholikenviertel und so weiter. Unvorstellbar, wenn man sich gesehen hat. Dadurch auch das große Gefälle am Reich. Jetzt diese Sehnsüchte der Menschen, die dann auch zu den Waffen gegriffen haben, paramilitärische Bewegungen auf der protestantischen, UDF oder auf der IRA, auf der katholischen Seite, die Sehnsüchte nach Anerkennung, Wertschätzung, nach Gleichheit, nach Freiheit im religiösen Bereich und Überwindung dieses Armreich-Gefälles. Also da bin ich sehr, sehr damit in Berührung gekommen. Und das hat bei mir auch jetzt bei der Überlegung, was bringe ich nicht, ich schaue jetzt primär auf diese Sehnsüchte und wie die dann auch in, sei es Utopien oder sei es in Visionen, in Zukunftsmodellen dann auch ihren Ausdruck finden, wie dann ein Zusammenleben, eine Gesellschaft sehr wohl gestaltet sein könnte. Und ich habe ja in den Thesen ja auch auf die aktuelle Flüchtlingssituation Bezug genommen. Auch deswegen, wenn wir uns das vergegenwärtigen, die Menschen, die da wirklich flüchten, um ihr Leben zu retten, alles zurücklassen und mit Familie oder auch Familie, Heimat, das meine ich jetzt nicht sentimental oder irgendwas, Heimat, alles, was vertraut ist, zurücklassen und so weiter und sich dann auf den Weg begeben. Und wo landen sie? Ja? Was finden sie da? Das eine ist, sie wussten, wovon sie weg wollten. Und das andere ist, alles ist besser als meinetwegen jetzt Kriegszustand Syrien oder sonst etwas, ja? Oder afrikanische Länder. Und die Kräfte, die bewegen, die Menschen bewegen, aber auch in Richtung Veränderung bewegen, das ist das eine Abstoßungskräfte, die anderen die Anziehungskräfte. Und bei der Frage der Utopie und Vision und Sehnsüchten, das spielt das eine, ich will weg von einer bestimmten Situation. Und wenn ich jetzt denke an meine Arbeit mit Flüchtlingen, nur im bescheidenen Umfang, aber immerhin, Eines ist klar, ich muss da weg. Diktatur, Willkürherrschaft und so weiter. Du kannst ohne irgendeinen Prozess, ohne irgendetwas einfach Gefängnis, gefoltert und so weiter. Erstmal war weg von, ja, und dann mehr und mehr, ja, ein Staat, eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft, in der Rechtssicherheit besteht. Das andere, weg von, diese tägliche Gefahr, der ich mit Leben und Gut und so weiter, nicht nur ich, meine Familie, meine Angehörigen ausgesetzt bin, in eine sichere Welt. Sehnsüchte, aber erstmal weg von Abstoßungskräfte. Und das andere, wirklich in jeder Hinsicht menschenverachtende Regierungen, die unter Vorwand von irgendwelchen manchmal hehr und hochklingenden politischen Zielen über Leichen gehen. Menschenverachtend in jeder Hinsicht. Und dann, ich hoffe hier, Mitteleuropa oder so, hier ein Leben in Würde und Respekt führen zu können. Wir sind da gefordert, ist ganz klar. Oder eben religiöse Unterdrückung. Es sind nicht nur die Christen, die jetzt aus Syrien oder anderen Ländern flüchten, oder Ägypten, all die Pogrome gegen Kopten und so weiter, sondern auch, ob das Sunniten, Schiiten oder andere Strömungen, Richtungen sind, gegenseitig diese Intoleranz wieder leben in Freiheit. Und das, was jetzt für die Veränderung eine große Rolle spielt, ist einerseits weg von dem, das stößt mich ab, ich will hier raus aus dieser desaströsen Situation. Und das andere ist mehr und mehr visionsgeleitet. Ich verwende jetzt bewusst nicht Utopie, sondern Vision. Mir schwebt da etwas vor, Rechtssicherheit, das ist noch nicht ein ganz konkretes Verfassungsmodell oder sowas, sondern es sind wirklich Prinzipien, Werte, visionär und was aus dem Menschsein hervorgeht. Und dann gibt es ja, da muss ich jetzt eine kritische Anmerkung machen, auch zum Geschehen jetzt, es gibt ja in vielen, vielen Ländern, Gesellschaften, Kräfte, die ständig problematisieren und auf diese und jene Katastrophe hinweisen und das Leid derer, die da sind, in den Mittelpunkt stellen, den Leidensdruck erhöhen, auch Katastrophenstimmung erzeugen, Untergangsstimmung, Islamisierung, Mitteleuropas oder ähnliche Schlagworte sind ihnen ja vertraut und Angst erzeugen. Und Angstfurcht ist kein guter Ratgeber, sondern treibt Menschen sehr oft in bestimmte extreme Fantasien, die nicht unbedingt mit den Sehnsüchten, ich will hinzu, zu tun haben. Das andere ist, ich habe mir erlaubt, Gegensatz zu Leid ist Lust, Druck ist Sog. Zu sagen, die andere Sache, die Attraktivität einer Zukunftsvorstellung, die bewegt mich, die führt mich dahin. Dafür nehme ich auch Widerwärtigkeiten in Kauf. Und weiß, ich muss eine Durststrecke oder eine Zeit der Schwierigkeiten, der Entbehrung und so weiter auf mich nehmen, aber ich weiß, wofür ich es tue. Attraktivität. Ich habe nur wegen Leidensdruck, Lustzug dieses Wort gewählt. Ich habe vorhin gerade gesagt, ich möchte das sehr kritisch anmerken, nämlich wie bewusst oft Katastrophen Stimmung erzeugt wird, weil das den Ruf nach der starken Frau, dem starken Mann, es gibt auch starke Frauen, starken Mann und so weiter, weil das den stärkt und damit regressive Kräfte auch freisetzt, also die in der Entwicklung rückwärtsgewandt sind. Ich habe mich sehr beschäftigt, nicht nur mit der Frage, also als Konfliktforscher auch seinerzeit, wie ist die ganze Geschichte eskaliert zum Ersten Weltkrieg, das war 2014, ein riesiges Thema natürlich, 100 Jahre zurückblickend. Aber auch die Zeit nach der Katastrophe des Ersten Weltkrieges, wo alle möglichen Kräfte, auch sehr anerkannte Philosophen und so weiter, ständig vom Zusammenbruch der Welt, das war natürlich eine Welt, Monarchie, Feudalismus und so weiter, die zusammengebrochen ist, aber ständig nur Katastrophenstimmung heraufbeschworen haben, was dann, das habe ich mir genau angeschaut, genau auch analysiert, was dann die Nazis, Nationalsozialisten, ganz gezielt wieder verstärkt haben, um dann den Ruf nach dem völkischen Messias aufkommen zu lassen, dem Hitler, ne? Den die Vorsehung dem deutschen, österreichischen Volk geschickt hat. Ja? Also dieses bewusste Missbrauchen des Leidensdruckes. Und das machen auch Unternehmen. Katastrophe, wir müssen das geht ganz schlecht. Und dann mit der Idee, dann sind die Leute vielleicht gefügiger. Ich sage es jetzt schwarz-weiß. Aber das ist die Tendenz dahinter. Und ein Überbetonen führt zu Resignation, Verzweiflung, Depressiven, das andere zu Illusion. Und jetzt, ich weiß aus der Arbeit mit Flüchtlingshelferinnen und Helfern, wenn die mit Menschen, die erstmal dem Elend entkommen wollten, dann in Deutschland, Österreich, Schweiz weniger gelandet sind, die dann enorme Erwartungen hatten, etwas projiziert hatten auf unsere Gesellschaften, auf uns als Bewohner und Bewohnerinnen dieser Länder und Kulturen. Und dann nach dem Trauma der Situation im eigenen Land, nach der Traumatisierung der ganzen Fluchtbewegung, oft das Trauma des Ankommens, drittes Trauma, und dann das vierte, wo bin ich gelandet? Das ist ja gar nicht diese von mir so idealisiert vorgestellte Welt. Ich habe das jetzt deswegen etwas ausgeführt, weil hinter dem, was da bewegt, natürlich diese Sehnsüchte aus dem Menschsein heraus, wie ich das vorhin angeführt habe mit den Sudos, I see you, I am seen, gegen diese Diskriminierung oder religiöse Intoleranz oder Arm-Reich-Gefälle und dergleichen, da spielen bei diesen Sehnsüchten natürlich Intuition, das spielt etwas, was tief in den Menschen verwurzelt ist, und ich träume von einer anderen Welt, von einer anderen Gesellschaft. Und als ich in Südafrika wieder mal zu tun hatte, war ich in Kapstadt in einem kleinen Museum, District 6. Das war in einem Stadtviertel, das hatte damals der Apartheid-Regierung auch zu einem weißen Wohnviertel erklärt. Es war aber ein multikulturell und multiracial Wohnviertel, wo alles durcheinander lebte, im Frieden in Cape Town. Und dann wurde erklärt, weißes Wohnviertel, niedergewalzt, man hat nur Kirchen, Moscheen und Synagogen stehen gelassen. Und in einer Moschee ist dieses Museum District 6. Und ich führe es deswegen an, weil auch bei dem, was, sagen wir jetzt, Utopie ist, was mich da anzieht, was attraktiv ist, weil da eben diese verschiedenen Punkte spielen. Sehnsüchte, ich unterscheide dann auch Utopien, ich unterscheide dann auch Visionen. Hold fast to dreams. Ne? Denn wenn du nicht mehr träumen kannst, dann bist du ein Vogel mit gebrochenen Schwingen. Diese Sehnsüchte führen zu dem einen oder anderen. Finde dann die oder jene Auskristallisierung in der Vorstellung, im Tun, im Gestalten. Und da gibt es dann verschiedene rückwärts nostalgische, vorwärts gerichtete Sehnsüchte. In Kulturen, die ich kenne, gibt es alles Mythen über das goldene Zeitalter früher, Paradieseszustände. Ja? Und ach, könnten wir doch wieder in den Zustand der Unschuld zurückkommen, ja? Vor dem Sündenfall und. Ja? Das andere ist, nein, wir sind durch den Sündenfall gegangen und dadurch auch fähig zur Freiheit, ja? Mit allem, was das bedeutet. Aber vorwärtsgewandte Träume, Sehnsüchte und visionäre Vorstellungen. Sehnsucht, ja, so etwas wie, wenn ich in den Zustand geraten könnte, wenn ich den erreichen könnte, oder wenn ich die Sicherheit habe, ja, ich bewege mich dahin, so wie Menschen, die nach Santiago de Compostela gehen, ne? Die ganze Zeit. Mein Sohn hat das 5 Wochen lang gemacht, von Frankreich beginnend über die Pyrenäen, den Pilgerweg, zu Fuß natürlich. Ja? Aber das Bild von Santiago de Compostela, ja? Auch unterwegs sein, gibt da schon etwas Gefühl von Glück. Und dann erst, wenn du wirklich vor der Kathedrale stehst. Und dann etwas, was mit den Sehnsüchten zu tun hat. Und ich gehe da wieder zurück auf meine Erfahrung in Nordirland. Jugendliche, vor allem so in dem Alter aus der Entwicklungspsychologie bekannt, 17, 18 bis etwa 24, sind ja von so einer Art Suche, Sehnsucht, Parsifalgefühl, Gralssuche, so da irgendwo ist die Gralsburg. Sehnen, ich spiele es bewusst mit Sehnsucht und mit Sehnen und mit Suche. Suche, Untersuchen, Versuchung und Sucht. Mein ehemaliger Chef, Professor Rieferhout in Holland, auch Psychiater und Studentenpsychiater auch, hat immer wieder konstatiert, wenn diese Sehnsucht nicht zu substanziellen Werten gefunden hat, dass die dann auch wirklich in Sucht kippen konnte. Weltflucht dann. Drogen und was auch immer. Ich komme auf den Punkt auch deswegen, weil es Tatsache ist, dass zum Beispiel die Menschen in Nordirland, die bei den paramilitärischen Bewegungen da ihre Molotow-Cocktails gemacht und geworfen haben oder als Heckenschüssen geschossen haben, die gehörten zu dieser Altersgruppe und waren überzeugt, Nur so kann die katholische Bevölkerung sich aus der englischen Sklaverei befreien. Und die anderen, paramilitärischen auf protestantischer Seite, hatten ähnliche hohe Ziele. Ja? Das Königtum wird gesichert erhalten und so weiter. Und die wahre Religion natürlich. Also die Gruppe ist ansprechbar dafür und sie wird auch bewusst von faschistischen totalitären Systemen immer wieder missbraucht. Ich habe auch Studien gelesen über den Pre-Jihadi Mind, über die Verfasstheit, die psychische Verfasstheit von den Menschen, die dann anfällig empfänglich werden für den Dschihad. Trifft sehr stark auf das zu. Quer durch alle Bevölkerungsschichten, ist gar nicht so ein Unterschichtproblem oder sowas, aber es hängt mit der Sehnsucht, mit der Suche, mit dem Parsifal-Gefühl zusammen und dann kriegen sie Steine statt Brot, sozusagen. Was ich vorhin auch so kurz erwähnt habe, der Missbrauch durch die Nationalsozialisten, auch mit dem Katastrophe, und dann kommt der völkische Messias. Ja? Und das hat zum Beispiel die Hannah Arendt sehr, sehr herausgearbeitet oder Eugen Kogon, Buch der SS-Staat und so weiter, der das selbst durchlebt hat. Und Hannah Arendt, die bei dem Eichmann-Prozess, der in Jerusalem ja dabei war, wie das totalitäre Regime, SS, Nationalsozialismus, den Menschen, die irgendwann ihr Gewissen tot gemacht haben, ihnen dann einen Ersatz gegeben hat mit solchen Dingen wie, das sind so die typischen Himmlerreden, ich habe mir da etwas notiert, das, was ihr machen müsst, deutsche Soldaten oder SS-Leute, das sind Schlachten, die künftige Generationen nicht mehr schlagen müssen und so weiter. Also eschatologische Vorstellungen. Und dadurch haben sie sich wirklich erniedrigt zu diesem Dienst am System. Wenn ich jetzt auf Utopie schaue, nicht um es jetzt negativ abwertend zu kontrastieren dann mit Vision, aber es hat sehr viel zu tun mit einem gedanklichen Konstrukt. Thomas More, der ja diese berühmte Utopie auch geschrieben hat, die Nova Insula Utopia, als Gegenwelt zur Herrschaft Heinrich des VIII. Und der dann hingerichtet wurde als Hochverräter. Er der Staatskanzler gewesen ist, nur weil er zu seiner Auffassung gestanden ist und nicht den Treueeid dem Heinrich leisten konnte und wollte. Und diese Nova Insula Utopia, das war ein Konstrukt, das war nie seine Absicht, so müsste England werden, das ist ganz klar. Aber es ist ganz bewusst dieses Querdenken, was ich ja sage, wie kommen neue Ideen in die Welt? Auch wenn sie jetzt weit über das Ziel vielleicht hinausschießen würden. Das ist es, was er versucht hat. Und das hat natürlich das bestehende System sehr gut gespürt, dass das in Frage stellt, die bestehende Ordnung mit dem, was er da hat. So eine Gedankenkonstruktion, wie die Wirklichkeit idealerweise sein müsste. Und die Utopien, die es da gibt in der Literatur, ich habe jetzt nur den Thomas More angeführt, aber es gibt da mehr, auch die französischen später, ist eine möglichst geschlossene, normative, möglichst widerspruchsfrei, wirklich sehr gut logisch konstruiert, primär gedanklich, auch in dem Sinn, könnte man sagen, gefühllos. Und auch so, über den Teil oder den Teil ist nicht zu streiten, denn sonst wird das ganze Gefüge in Frage gestellt. Also die Widerspruchsfreiheit, die Stimmigkeit ist ein wichtiges Prinzip da drin. Und es hat ja Beispiele gegeben. In den Thesen habe ich auf den Jesuitenstaat hingewiesen, der dann durch die Autochtonen, durch Aufstände Paraguay und Brasilien und Argentinien, dann zu Fall gebracht wurde. Etwas, was ausgeklügelt war und sicher mit enormem Intellekt geschaffen worden ist, aber über die Menschen hinweggegangen ist oder sogar gegen sie gewissen sind. Und wo es dann so ist, dass dieses, was ich denken kann, muss umgesetzt werden. Das will ich tun. Das habe ich mit Kurzschluss. Möglichst kompromisslos. Das ist so, was bei dem Literaturprodukt Utopie schon ein wichtiges Merkmal ist. Wenn ich jetzt Vision daneben stelle, wenn man sagt, jemand ist utopistisch, das hat einen anderen Geschmack, als zu sagen, er ist Visionär oder sie ist Visionär. Ja? Mit der Vision ist jetzt eine inspirierende, motivierende Aussage in die Richtung, meinetwegen, wie ich das mit weg von hinzu vorhin hatte. Ja? Diese Rechtssicherheit, das in Würde leben, in Freiheit, religiöse Toleranz, kulturelle, nicht nur Toleranz aushalten, wenn es sein muss, sondern wertschätzen, dass es Unterschiede gibt, Diversität gibt, Pluralismus gibt. Ja? Und spricht das Gefühl an, da findet sich eine Vorstellung dazu und das inspiriert das Wollen, aber nicht als geschlossenes, astrein zu verwirklichendes System, sondern im Unterwegssein in dieser Richtung halten wir alle Sinne offen für das, was geht, was nicht geht und vor allem, dass die Menschen sich entwickeln in das, was später von ihnen erwartet wird, dass sie das mit ihren Fähigkeiten bewältigen können. Beispiel als gegeben, ein Gericht hat per Beschluss des Gerichtspräsidiums eingeführt, Teamwork, ab morgen, Teamwork. Hat aber nicht funktioniert, weil die haben nie geübt, Teamwork zu machen. Ja? War eine Kopfgeburt im gewissen Sinne. Man kann auch sagen, wir wollen in Richtung Teamwork gehen, aber könnten wir dabei Lernschritte und das ausprobieren und das. Und dadurch wachsen die Menschen in ihren Fähigkeiten, in ihrem Verständnis und so weiter. Und dann entsteht etwas, was im Gericht in Hamburg vielleicht anders ist als in Dornbirn oder in Feldkirch oder sonst wo. Also nimmt Rücksicht, ist offen. Und den Thomas More, interessant ist ja, im Wort Utopia ist ja Topos, griechisch, Ort, und U ist Un, der Unort, der Nichtort. So hat bewusst der Thomas More diese neue Insel Utopia so genannt. Es ist ein Unort, der nicht, den gibt es nicht, aber ich kann ihn konstruieren. Ja? Das, was da an Sehnsüchten, an Visionärem auch in dem utopischen Konstrukt drin war, das hat ja sehr begeisternd gewirkt auf die französischen Utopisten vor und während der Französischen Revolution. Ich habe nur ein paar Namen, aber Schafott. Und er, Rus, als er gehört hat, dass auch er zum Tode verurteilt worden ist, hat er sich selber erdolcht. Lieber ich, als dass mir die das antun. Und sie haben diese Sehnsüchte und visionäre Sicht auf Gesellschaft in Freiheit, in Solidarität, armreich, nicht Bevormundung, weder durch die Kirche noch durch den Adel und so weiter. Soziale Gerechtigkeit weltweit, war nicht auf Frankreich beschränkt. Ja? Menschenrecht auf Glück, was später ja dann in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und Grundlage der Konstitution auch geworden ist. Alle gewaltsamer Tod. Warum? Weil sie, so wie der Luther, sagten, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Und sie standen den anderen im Weg und mussten beseitigt werden. Und jetzt ist mir etwas ganz, ganz wichtig. Ich mache das Bild komplett. Ich habe Sehnsüchte und dabei Vorstellungen, das wäre doch ideal, wirklich Rechtsstaatlichkeit, in Menschenwürde leben, andere Verteilungsschlüssel für materielle Güter und dergleichen. Und habe dabei eine gewisse Vision, also nicht dieses geschlossene, widerspruchsfreie Konstrukt, das dann so eins zu eins sozusagen der Wirklichkeit aufgedrückt werden muss, sondern im Überlegen, was ist machbar und welche Fähigkeiten bringen die Menschen jetzt schon mit und welche sind unterwegs zu erwerben, damit das mit Leben gefüllt wird. Ziel und Weg sind da die entscheidenden Größen. Und das fällt bei den eigentlichen Utopisten weg. Wobei dann auch, wenn wir jetzt nehmen die Bolschewiki oder eben andere, mit der Utopie der klassenfreien Gesellschaft und so weiter, wobei jetzt die Kernfrage die folgende ist, wenn ich sage, jetzt zitiere ich den Faust, dass da Menschen in Freiheit leben auf freiem Grund. Aber bitte, der Weg dahin muss mehr und mehr ermächtigen zur Freiheit. Und nicht Sklavenhalterwirtschaft. Und das hat der Faust gemacht, also in Goethes Dichtung da. Daran ist auch gescheitert. Ja? Sondern, und das ist mein Punkt, wenn ich will, dass die Menschen Selbstorganisation, Selbststeuerung betreiben, also das beherrschen, dann ist doch der Weg dahin ein Lernschulungsweg, ein Verwirklichungsweg. Wir können erst noch wenig und mehr und mehr und mehr. Und es wächst die Form der Selbststeuerung, des Selbstmanagements, der Selbstverwaltung oder wie immer, das Wort selbst kommt da immer drin vor, die unser Ziel ist, unsere Vision ist, nicht ein ganz hohes, abgehobenes Ideal, sondern was lebbar ist und was nicht Menschen jetzt mehr oder weniger instrumentalisiert, um dieses Ziel zu erreichen. Also die Stimmigkeit der Kriterien, der Prinzipien für Ziel und Weg müssen gleich sein. Und das ist für mich ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Wenn ich sage, ich will Eigenverantwortung, ich will Selbststeuerung, das heißt Verantwortungsfähigkeit, dann kann ich sie doch nicht fremd steuern am Weg dahin. Ja, ich kann es schon, aber dann kommt ja nie Selbststeuerung raus. Wird leider oft nicht beachtet oder sehr oft nicht beachtet. Das andere ist, man kann auch Veränderungen erreichen. Ich habe das erlebt in meinem Beraterleben, 50 Jahre lang jetzt. Auch solche Beispiele, wo man Menschen für eine Veränderung sozusagen gekauft hat, ihnen die Wurst oder die Karotte vor die Nase gehalten hat. Ja, sie eigentlich manipuliert hat, bei ihnen bestimmte Begierden geweckt hat. Wenn du da mitmachst, dann kannst du Karriere machen, kriegst du Status, kannst du über mehr Ressourcenverfügung, bist jemand und so weiter. Gekauft. Und genauso die nicht mitmachen, werden bestraft. Bitte, es gibt ja noch andere Firmen, wir sind nicht verheiratet miteinander. Ja? Also diese Stimmigkeit der Prinzipien für Ziel und für den Weg ist für mich entscheidend, ob es menschlich oder antihuman zugeht. Und bestimmt auch, dass eine Zielvorstellung, die nicht auch Wegvorstellungen hat und Wegkriterien hat, verführt zum Abgehobenen und zum Gewalthandeln, sage ich jetzt als These. Ich komme jetzt auf einige Strukturdinge und ich sage, und das ist meine Sehnsucht und mein Verständnis, Menschenbild, ganzheitliches Menschenbild, sagen, ja, die Leiblichkeit, ich stehe hier vor Ihnen, mit meiner ganzen Körperlichkeit, als seelisches Wesen, denke dabei und habe Gefühle dabei und bestimmte Absichten und so, stehe in Beziehung zu Ihnen, zu den Mitmenschen und ich habe bestimmte Ziele, bestimmte Werte, bestimmte Ideale, ich schreibe mein Leben nach meinen Vorstellungen, möglichst in Auseinandersetzung mit anderen. Ja? Das ist mein Ich, mein Selbst, selbstgesteuert, ich gesteuert, auch wieder in Bezug auf das Machbare, Leistbare und so weiter. Aber Körper, Seele, Geist. Und jetzt ist für mich die Frage, aus dem heraus kommen die Sehnsüchte. Ich will meine Philosophie, meine Überzeugung, meine Werte leben können und nicht Gebote, Verbote kriegen. Du darfst so oder darfst du nicht oder musst so denken. Ja? Das sind diese Sehnsüchte, die aus der geistigen Substanz des Menschseins kommen. Das andere hier mit der Seele, ich will gesehen werden, ich will anerkannt werden im Sinne von des Sulu-Grußes, ja, I see you, I am seen, gesehen, wahrgenommen, respektiert, in meiner Würde und nicht als Nichts oder wie der Dichter Nestor sagte, nicht einmal ignoriert zu werden. Ist ja noch schlimmer, als ignoriert zu werden. Ja? Auf der Beziehungsebene, dieses nach Beziehung, nach Gleichheit und so weiter. Und dann auf der Leiblichkeit, ja, die Armut und Reichtum-Thematik und so weiter, kann ich teilhaben an den Ressourcen, die die Erde bietet, die Naturreiche. Denn ich bin in meiner Körperlichkeit an die ganze Physiochemie und so weiter auch gebunden. Also das, was da aus dem heraus an Sehnsüchten kommt, an Träumen kommt. Und die Kernfrage ist wirklich, Friede ist nicht die Abwesenheit von Gewalt, von Krieg, sondern dass in unserem Umfeld, durch uns selbst, etwas geschaffen wird, also welches soziale Umfeld können wir selber schaffen, miteinander, ich nicht allein, ich bin kein Robinson auf der Insel, nämlich ein Umfeld, das die Entfaltung des dreifältigen Menschen, und das spielt mein christliches Menschenbild natürlich ganz deutlich durch, eine Vater, eine Sohn, eine Geistbeziehung, nämlich dass die Entfaltung des dreifältigen menschlichen Wesens ermöglicht, unterstützt oder nicht verstümmelt, behindert, getötet, reduziert und so weiter wird. Ich habe jetzt diese drei gesellschaftlichen Bereiche, Kultur, was heißt das jetzt im makrosozialen Kontext, aus diesen Sehnsüchten, Bedürfnissen heraus, um mein Geistsein, natürlich, in meinem Leben hier, um das so leben zu können, autonom. Was heißt das für Wissenschaft, Kunst, Religion und so weiter? Was heißt das, in Würde, Respekt und so weiter, anderen Menschen begegnen zu können, im Rechtssystem, Gesetzgebung, Regierung, Verwaltung. Was heißt das? Wofür ist die Wirtschaft da? Ich mit meinen Fähigkeiten kann etwas dazu beitragen, dass die Not eines anderen Menschen gelindert wird. Das hängt mit diesem Leibgebundenen auch zusammen. Das Produzieren, Distribuieren, Konsumieren und so weiter, Nachhaltigkeit, alles das spielt eine Rolle. Und ich habe jetzt nicht zuletzt die ganze Frage unserer ökologischen Verantwortung bei all dem. Ich bin ja hier Teil der Ökologie und ich schaffe dort ökologische Fakten. Und ich habe diese drei Glieder des Zusammenlebens der Gesellschaft eben jetzt mal so hervorgehoben. Und ich verrate Ihnen auch, ich gehe dabei aus von dem, was Rudolf Steiner, der ja auch ökologische Landwirtschaft, biologisch-dynamische Landwirtschaft oder Waldorfpädagogik oder Komplementärmedizin oder dies und das, also hat mich wirklich sehr, sehr stark inspiriert, nämlich, dass er sagte, diese Diskussion, die es in den Politikwissenschaften seit 200 Jahren gibt, ob die Parolen, die Prinzipien der Französischen Revolution, ob die einander unterstützen oder sogar ausschließen, da hat der Steiner in einem öffentlichen Manifest noch im Ersten Weltkrieg und später auch, das am Anfang sehr beachtet worden ist, hat er plädiert dafür zu sagen, die verschiedenen Parolen, Liberté, Egalité, Fraternité, die sind für die verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche die Gestaltungsprinzipien. Aber ich darf nicht das eine aufs andere in dem Sinn übertragen. Freiheit jetzt im Kulturbereich, Liberté, im Geistesleben, nennt Steiner das dann. Die Gleichheit, die Egalité in der Art und Weise, wie wir von Mensch zu Mensch miteinander umgehen und die Spielregeln, die unsere Gesetze sind, um nicht Übermacht und Machtlosigkeit und so weiter zu schaffen. Also die Gleichheit im Rechtssystem. Und wenn ich vorhin erwähnt habe, Apartheidssystem, organisierte Ungleichheit oder diese religiöse Intoleranz oder die Unfreiheit, diese Sehnsüchte, was ich da Sri Lanka angeführt habe oder Nordirland mit Katholiken, Protestanten und der gegenseitigen Verketzerung und so weiter. Das hängt damit zusammen, mit diesen Sehnsüchten. Und die Fraternität, also die Geschwisterlichkeit, nicht nur die Brüderlichkeit, das Gestaltungsprinzip für das wirtschaftliche Handeln. Bei den Thesen in dem Buch sage ich auch, Sinn und Zweck eines Unternehmens ist nie und nimmer eine Geldmaschine zu sein. Aber die Erträge und die Gewinne sind Voraussetzung, um wieder produzieren zu können und besser produzieren zu können und entwickeln zu können. Aber es geht um Fähigkeiten finden zu den Bedürfnissen. Ich führe das jetzt wirklich abschließend nur weiter aus, was das bedeutet, Anerkennen der geistigen und seelischen Autonomie eines jeden Menschen. Was heißt das institutionell im Kulturbereich, im Geistesleben, wie Steiner das genannt hat? Religiöser und kultureller Pluralismus. Und wir sind jetzt wieder gefordert, immer, aber jetzt mit der Migration. Wie halten wir es wirklich mit unseren christlichen Werten? Entschuldigen, ich bin polemisch, natürlich. Aber die Diskussion Leitkultur, eine Leithammelkultur, aber wirklich kulturelle Vielfalt, die ist mondial da. Und die müssen wir auch auf kleinem Raum lernen. Nicht nur auszuhalten, sondern als Ressource zu schätzen. Religiöser, kultureller Pluralismus. Trennung Kirche-Staat. Das heißt, Kirche nicht politisch verstrickt. Ja? Keinerlei Staatsreligion. Ich weiß nicht, ob die älteren Semester sich erinnern an die hitzigen Diskussionen Ivan Illich. Schafft die Schule ab über Schulreformen und so weiter, Schulinnovation. Wo die darauf hingewiesen haben, Illich und Everett Reimer, die Idee, dass die politische Mehrheit, ich sage mal die zufällige, die kann ja bei der nächsten Wahl sich wieder ändern, dass die die Bildungsziele definiert und damit die Werte, die vermittelt werden sollen, das ist ja eigentlich verkappte Staatsreligion. Und was Religion betrifft, haben wir uns von dem entfernt, verabschiedet. Aber über alle möglichen Systeme wird immer noch Werteindoktrination durch die politische Mehrheit gemacht. Also Autonomie dieser Bereiche. Und Selbstverwaltung, natürlich in einem gewissen Rahmen, nicht Beliebigkeit. Und die Unabhängigkeit, wenn ich denke, wie die Diskussion Orban und die Mitteleuropäische Universität, Soros und so weiter, jetzt rührt sich die EU, wenn die Freiheit von Wissenschaft, Forschung, Lehre angetastet wird. Ja? Der Zwang, sich über Drittmittel zu finanzieren, schafft oft sehr viel Unfreiheit. Und es geht so weit, dass manche Geldgeber meinen, sie können die Forschungsergebnisse im Voraus schon definieren. Also unabhängig. Und das ist die Frage, nämlich die Geldströme, die Abhängigkeit. Wie ist das? Ich habe ja 19 Jahre in Holland gelebt und die Autonomie der Schulen ist dort ein ganz wichtiges Prinzip, immer schon gewesen. 80% aller Primar- und Sekundarschulen sind nicht staatlich. Auch alle möglichen Dienstleistungsinstitutionen, die Menschenbild, Werte geleitet sind. Nach Gesundheitswesen ist Werte und Menschenbild geleitet. Habe ich ein mechanistisches Menschenbild? Ich repariere da einen Menschen? Oder geht es um Psychosomatik oder um Geist, Seele, Körper? Welche Konsequenzen hat das für das therapeutische Handeln? Dann weiter noch ziviles Modell für die Medien, nicht Vehikel von Konzernen, was sie jetzt sind in der Regel, oder Parteien, direkt oder indirekt, professionelle Ethiken verankern. Ich habe immer wieder versucht, da Werbung zu machen, nämlich so wie es den Eid des Hippokrates gibt, schon seit 2000 Jahren, plädiere ich dafür, dass auch für die beratenden Berufe, zum Beispiel Mediation oder Personen im Personalwesen tätige und so weiter, dass es genauso einen ähnlichen Eid geben müsste, dass du dich darauf berufen kannst, Berufsgeheimnis, und du bist nicht einfach nur ausführendes Organ irgendwelcher Dinge. Für diese Berufe, für diese professionellen Berufe, Ethiken und so weiter. Hängt alles damit zusammen. Wenn ich bei der Gleichheit jetzt ansetze, die Würde, wirklich in dem anderen die Ebenbildlichkeit, die Gotteskindschaft zu sehen. Ich sage es religiös, mein Hintergrund. Und nicht, der ist ein Ding für mich, das, ja, der wird instrumentalisiert, ist Produktionsfaktor, nicht mehr. Einmaligkeit, diese Dreiklang Körper, Seele, Geist. Und wirklich alle Formen der Diskriminierung, immer noch das Lohngefälle Frauen, Männer für gleiche Arbeit oder Chancen im Vorwärtskommen. Muss nicht unbedingt Karriere sein, aber in der Entwicklung. Alle möglichen Dinge, die eben immer noch auch Barrieren sind. Da liegt noch viel vor uns. Dann überhaupt, um zu sagen, du bist nicht der Untertan eines Staates, einer Regierung, sondern du bist ein mündiger Bürger, eine Bürgerin. Da ist schon die Frage, wie sehr sind für uns die ganzen Gesetze überhaupt auch zugänglich, überschaubar, die Sprache und so weiter. Spricht immer wieder von Entrümpelung, Entrümpelung und Vereinfachung. Und auch, dass zum Beispiel Germanisten erstmal schauen, ob der Text überhaupt verständlich ist. Oder nur unter Top-Juristinnen und Juristen und so weiter. Die Durchschaubarkeiten. Und auch, ob die Prinzipien der Präambel des Gesetzes, ob die wirklich sagen, in welchem Geist das Gesetz zu vollziehen ist. Ich habe auch hier etwas, was ich mit in meiner Arbeit in Armenien und Georgien und so weiter auch betrieben habe, nämlich für Minderheiten auch über die Ombudsfunktion Zugänge zum Recht zu verschaffen, weil da viele psychologische Barrieren oft bestehen. Ich plädiere auch für gut überlegte mehr Referendardemokratie in Kombination mit der parlamentarischen, aber zu Grundsatzfragen, die dann eine verbindliche Grundlage für die eigentliche Gesetzesmacherei wären, aber jetzt nicht ausdifferenzierte Gesetzesrechte, die niemand mehr, wenn sie in dieser kryptischen Sprache sind, versteht oder überprüfen kann. Gewaltenteilung. Und ich habe wirklich immer noch große Probleme mit der EU. Wenn Sie denken, dass wirklich die Exekutive, dass die auch gesetzgebende Macht hat und das EU-Parlament immer noch ein Schattendasein führt und die Königsdisziplinen jedes Parlaments, Budget und so weiter, dort nicht gelebt werden und so. Was sind das noch für Strecken, die wir da vor uns hätten? Nur in der Verwirklichung des Gleichheitsprinzips. Und dann demokratische Kontrollen, auch Minderheiten, Enquete-Rechte und dergleichen, die einklagbare Rechtsstaatlichkeit. Und das ist etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist, die Zivilgesellschaft. Wenn ich denke, als die Flüchtlinge nach Österreich strömten und in Salzburg, das ist ja ein wichtiger Durchgangsort gewesen nach Deutschland, von einem Tag auf den anderen war die Caritas und die und die und die NGO war da. Betten, Decken, Essen und sogar noch Puppen und Mannerschnitten. So nicht nur das Allernotwendigste. Und Menschen, die sich kümmerten um die, die da in der großen Halle da im Salzburger Hauptbahnhof da dann die Betten hingestellt hatten und auffingen und auffingen und auffingen, später in der Tiefgarage. Und in München ähnlich. Und nach längerer Zeit erst sind dann die Behörden aktiv geworden. Eine Schande. Und ich dachte, endlich wacht die Zivilgesellschaft wieder mal auf und zeigt, dass sie ernst zu nehmen ist. Und gibt ein Beispiel. Gehe jetzt auf die Geschwisterlichkeit, Wirtschaftsleben. Das heißt wirklich, es gibt Menschen mit Fähigkeiten und es gibt Nöte auf der anderen Seite. Und da gibt es das Verbot zu arbeiten. Warum? Weil du noch nicht anerkannt bist in dem Status als Flüchtling zum Beispiel oder anderes mehr. Oder auch Arbeitslose. Es ist die Hölle, zur Nichttätigkeit verurteilt zu sein, nur wegen finanzieller Regelungen. Das ist dermaßen entwürdigend, wie man weiß. Ja? Also wirklich in dem Sinn, dass definieren, was Arbeit ist, nicht nur Erwerbsmöglichkeit, sondern gehört zum Menschsein, zum Leben, zur Sinnhaftigkeit. Dann im Wirtschaftlichen, weg von dem, was ja oft wirklich große Organisationen machen, Abhängigkeit zu schaffen. Da, wo Interdependenz ist, eine einseitige Abhängigkeit, eine Dependenz, und das ist ein Machtspiel. Und dann diktiere ich die Preise und dies und das und so weiter hin zu einer Partnerschaftlichkeit. Die gibt es, Beispiele noch und noch, wo entlang der Wertschöpfungsströme von Supplier Chain bis zu dem Recycling die Menschen partnerschaftlich kooperativ arbeiten. Aus einer miteinander getragenen Verantwortung, Makrowertschöpfungsstrom habe ich es genannt. Ideen eben auch um diesen Geschwisterlichkeitsgedanken ernst zu nehmen, auch Corporate Governance. Ganz klar, wenn Aufsichtsräte, Vorstände honoriert werden, wie zum Zeitpunkt ihres Ausscheidens der Aktienkurses, das kann man manipulieren. Eine reine Ankündigung, ich kündige 30%, geht der Aktienkurs hoch. Ob ich es dann tue, ist was anderes. Ja? Und dann kriege ich einen Bonus. Ja. So einfach ist das. Also es gibt da Vorschläge, erst nach einem gewissen Time-Lag zu sagen, für das, was du vor 5 Jahren gemacht hast, gibt es jetzt den Bonus. Aber nicht jetzt, wo du aussteigst. Wir haben immer gemerkt, also, ich glaube, Sie haben das genauso verfolgt wie ich, Bilanzen werden geschönt und so, die Braut wird aufgeputzt sozusagen und dann hinterher nach der Hochzeitsnacht merkt man, oder schon bei der Hochzeitsnacht, dass da nichts dahinter ist. Ja. Corporate Governance und so weiter, Nachhaltigkeit. Noch und noch. Gemeinwohlökonomie. Ich schätze sehr den Sean Ziegler, Ihnen sicher auch ein Begriff, wurde sehr angefeindet. Als er in Amt und Würden war, hing im Foyer zu dem Raum des UNO-Sicherheitsrates ein Bild, eine Pyramide, die auf dem Kopf steht. Oben stand damals, also im Jahr 2000, 780 Milliarden Dollar werden pro Jahr in der ganzen Welt ausgegeben für alles, was mit Krieg zu tun hat. Und dann war angeführt, und das sind belegte Zahlen, wenn man alternative Energien entwickeln würde, würde das 50 Milliarden kosten. Wenn man an der Entschuldung der ärmsten Länder zu arbeiten, würde 30 Milliarden kosten, das ist inzwischen noch mehr. Der Kampf gegen Erosion der Böden würde 24 Milliarden kosten. Die Therapie, Impfstoff und so weiter gegen Seuchen, 19. Slums, jetzt nicht abreißen, sondern Wohnungen, würdige Wohnungen anbieten, 20. Trinkwasser für alle, Riesenproblem, 19. Kampf gegen sauren Regen, 8. Erwärmung des Planeten bekämpfen, 8. Nukleare Rüstungssysteme abbauen, denken Sie nur an Blei- und Betonmäntel über Tschernobyl und so weiter, ja? Was das kostet. Zerstörung der Wälder stoppen, 7 Milliarden. Ozonschicht schützen, 5. Alle die Dinge zusammen auf Jahrbasis sind 30% der totalen Militärausgaben. Können wir uns diese Dinge leisten? Und das, was da alles drinsteht, ist nicht nur die Abwesenheit, weil das Kriegsspielzeug beseitigt wird, sondern ist mehr. Das ist Schaffen von menschenwürdigen Bedingungen. Hier ist noch gar nicht so sehr drin, demokratische Einrichtungen fördern und dergleichen. Also was mit der Gleichheit oder mit der Freiheit und dergleichen zu tun hat. Aber es geht über das materielle Sein hinaus. Und ich denke, dass das, was hier zum Ausdruck kommt, wirklich das alarmierende Gegenbild ist zu dem, was im heutigen Denken zum Ausdruck kommt. Und welche Strukturen können und wollen wir verwirklichen? Die ein menschenwürdiges Dasein in Freiheit, in Gleichheit, in Solidarität ermöglichen, damit die Entfaltung des dreifältigen Menschen ermöglicht, unterstützt wird? Und sind dabei auch die Wegvorstellungen, die Prinzipien mit dem, was uns davor schwebt, sind die auch stimmig? Das war's.
Der Konfliktforscher Professor Friedrich Glasl, zurzeit Gastprofessor an der Staatlichen Universität in Tiflis, erklärte uns, was Staaten tun sollten, um Menschen glücklich zu machen und damit zum Frieden beizutragen. Er sprach am 27. April auf den 8. Tagen der Utopie im österreichischen Götzis im Vorarlberg.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.